Ja, guten Morgen. Ja, man sieht, die Ferien sind vorbei, die Reihen sind wieder ein bisschen besser gefüllt als vor 2 Wochen. Und heute Morgen geht es, wie der Benni schon gesagt hat, im Epheserbrief weiter, Kapitel 4, die Verse 7 bis 16. Könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. Und es ist immer wichtig und gut, den Zusammenhang zu sehen. Deshalb gibt es einen kleinen, kurzen Rückblick auf das, was schon geschrieben wurde an die Epheser. Weil dieser Brief ist ja an die Epheser geschrieben in erster Linie und nicht an uns. Was er dann für uns bedeutet, kommt halt im nächsten Schritt. Und wir haben uns ja in den letzten Wochen und Monaten damit beschäftigt, wie die Gemeinde in Ephesus entstanden ist. Da kann man in der Apostelgeschichte 2, 3 Kapitel drüber lesen. War ja eine dramatische Geschichte in dieser großen Hafenstadt, als Paulus dorthin kam, das Evangelium verkündigt hat und Menschen zum Glauben kamen. Also Menschen, die aus Zauberei kamen, aus Esoterik kamen, aus gerade die Anbetung der Diana, des großen Tempels, des Weltwunders, war also eine gewaltig große antigöttliche Stadt, so wie wir den Gott der Bibel kennen. Und es gab natürlich eine jüdische Gemeinde. Die gab es ja auch da, die eben den Gott des Alten Testaments angebetet haben. Und aus diesen Menschen heraus wurden viele gerettet und die wurden dann in einer Gemeinde zusammen, ja, haben die sich zusammengefunden, will ich mal sagen. Und es war schon sensationell, muss man schon sagen. Also die Feindschaft zwischen Juden und Heiden wurde aufgehoben. Und die besteht ja bis heute. Also wir haben eben dafür gebetet, dass heute Nacht Israel angegriffen wurde. Das heißt also, die Juden sind nach wie vor ein verfolgtes Volk. Und das waren sie auch damals schon. Und trotzdem ist diese Feindschaft in Christus zu einer gemeinsamen Gemeinde geworden. Das war schon gewaltig. Und ich habe es vor ein paar Wochen in einer anderen Predigt gesagt, ist so ähnlich, als wenn hier in Herborn aus Muslimen und Katholen, Evangelen, Freikirchen, Esoteriker, egal, plötzlich Menschen zum Glauben kommen und werden zu einer Gemeinde. Das ist ja schon ganz verrückt. Und Paulus hat es ja auch immer als Geheimnis bezeichnet. Es war also verborgen, keiner wusste das vorher. Und es ist jetzt offenbar geworden, auch gerade besonders in Ephesus. Und hier im 4. Kapitel, da geht es dann darum, wie dieser ganze Laden zusammengehalten wird. So will ich mal sagen, weil das ist ja ein zusammengewürfelter Haufen mit unterschiedlichen Kulturen, Herkünften, Lebensbildern. Wie wird dieser Laden zusammengehalten? Und der Benni hat am letzten Sonntag darüber gepredigt, wie die Einheit zusammengehalten wird, die Gott ja durch seinen Heiligen Geist schenkt. Er schenkt Einheit in der Gemeinde. Und wodurch wird die Einheit aufrechterhalten? Das müsste jetzt jeder auswendig wissen. Das sollte man auf dem Herzen tragen. Ja, Langmut, Sanftmut, Demut, in Liebe einander ertragen. Darum geht's. In der Gemeinde. Darum geht es auch in jeder Beziehung, in jeder Gemeinschaft. Langmut, Demut, Sanftmut, in Liebe einander ertragen. Also Einheit, es soll Einheit da sein. Und jetzt in der Fortführung dieses Kapitels, da geht es um die Vielfalt, um die Unterschiedlichkeit. Also der gleiche Geist, der Einheit schenkt, schenkt auch Vielfalt in der Gemeinde. Das erleben wir ja zum Teil schon, ja. Und es ist sozusagen Gottes Weg, unsere Unterschiedlichkeit ist Gottes Weg, damit wir permanent lernen können, uns einander in Liebe zu ertragen. Das ist schon sehr weise vom Herrn. Uns kann es nerven, das kann schon sein, aber der Herr will, dass wir das permanent üben und lernen. Und darum geht es heute um die Vielfalt und um die Unterschiedlichkeit. Und bevor wir jetzt unseren Text lesen, würde ich gerne noch mal beten dafür. Ja, Jesus, wir haben eben gerade gesungen, dass wir reine Hände brauchen, offene Herzen brauchen, um dir zu begegnen, auch dein Wort so aufzunehmen, wie du es uns sagst. Und darum bete ich auch, Herr, dass du dein Wort gebrauchst und dass wir ja berührt werden davon, was du uns sagen willst und dass wir auf dich hören wollen und ja, deinen Segen auch bekommen wollen von dir. Du gibst gerne deinen Segen. Ich danke dir dafür, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist, Herr. Amen. Ja, ich habe der Predigt eine Überschrift gegeben und diese Überschrift ist auch gleichzeitig eine gute Zusammenfassung, nach meiner Meinung, eine gute Zusammenfassung über die Verse. Das kannst du mal einblenden. Da steht, der erhöhte Christus hat allen Gläubigen Gaben gegeben, damit wir durch Dienen geistlich reif werden und seine Gemeinde dadurch wächst und aufgebaut wird. Das ist so die Zusammenfassung der Verse, 10 Verse, die wir jetzt gleich im Einzelnen behandeln wollen. Also der erhöhte Christus hat allen Gläubigen Gaben gegeben, das ist wichtig zu wissen, damit wir durch Dienen, indem wir dienen, geistlich reif werden. Das ist ein großes Ziel immer von Jesus und von dem Heiligen Geist, dass wir geistlich reif werden und seine Gemeinde dadurch wächst und aufgebaut wird. Jetzt wollen wir uns mal den ersten Versen zuwenden, den Versen 7 bis 10 im Kapitel 4. Der erhöhte Christus hat allen Gaben gegeben. Da steht geschrieben, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, jetzt zitiert er aus Psalm 68, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Also auf den ersten Blick ist es ja ein kryptischer Text. Man weiß nicht ganz genau, um was geht es denn jetzt hier und was ist denn hiermit gemeint. Und deshalb ein paar Erklärungen dazu. In Vers 7 steht ja was von der Gnade. Und wir kennen ja Gnade eigentlich so als die rettende Gnade. Als wir zum Glauben kamen, war Gott uns gnädig. In Christus war Gott uns gnädig. Wir sind zum Glauben gekommen. Das ist die rettende Gnade, die gilt jedem, der an Jesus Christus glaubt, gleich. Da ist auch kein Unterschied. Hier geht es aber um die Gnade zum Dienen. Denn auch zum Dienen braucht man Gnade Gottes. Also Gott muss uns beschenken. Also wenn jemand hier Musik macht, wenn jemand redet, wenn jemand mit den Kindern arbeitet, dann braucht man die Gnade Gottes, um das in seiner Weise, wie er es will, um so richtig zu tun. Also die Gnade Gottes zum Dienen, die brauchen wir. Denn es wird hier ein unterschiedliches Maß genannt. Das ist ja auch so. Wir haben ein unterschiedliches Maß. Da kommen wir gleich zum Schluss noch mal ein bisschen dazu. Nicht alle sind gleich, eben Unterschiede. Und alle haben ein unterschiedliches Maß zur Verfügung. Und dann erklärt der Paulus, wer der Geber dieser Gaben ist. Und er macht es auf eine ganz interessante Art und Weise, die uns heute so nicht erlaubt werde, will ich mal sagen. Also der Apostel der ersten Generation nimmt einen Vers aus dem Alten Testament, aus Psalm 68, den Vers 19, und er interpretiert ihn um. Das dürfen wir ja heute nicht mehr machen. Also uminterpretieren dürfen wir nicht. Wir dürfen interpretieren oder auslegen, aber er interpretiert den um. Und er macht es so, was man lesen kann, wenn man im Psalm 68 liest, da ist von Gott die Rede, der als siegreicher Feldherr, so wie ein König, Gefangene genommen hat, ja, alles besiegt hat und dann in den Himmel aufsteigt und von denen, die er besiegt hat, bekommt er Geschenke. Ist ja klar, ja, wenn ich jemand beschenke, ich mache große Beute, ich bekomme Geschenke. Und Paulus interpretiert das um und sagt, nee, sondern der in den Himmel hinaufsteigt, der beschenkt uns. Also er dreht es um, der sagt, der in den Himmel hinauf beschenkt uns. Also es heißt, es geht um den siegreichen Herrn Jesus, der auferstanden ist und die Macht der Finsternis, die Macht der Sünde und des Todes besiegt hat. Und Paulus ergänzt es dann nochmal, macht es klar und sagt, gut, in dem Psalm 68 fehlt ja eigentlich was. Also wie gesagt, Paulus darf das sagen, wir dürfen das nicht sagen. Er sagt, da fehlt dir eigentlich was, denn er sagt in Vers 9, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Davon steht in dem Psalm gar nichts. Er muss hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und der, der hinuntergestiegen ist, dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, sodass das ganze Universum mit seiner Gegenwart erfüllt wird oder zu erfüllen. Also hier wird nochmal ganz klar, es geht um Jesus, obwohl er diesen Namen gar nicht nennt. Aber es geht um Jesus. Und wenn wir jetzt in Philipper 2 ab dem Vers 6 lesen, da sind ja ganz bekannte Verse. Ja, da steht ja geschrieben, er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht. Also da wird es nochmal eindeutig und ganz klar gesagt, das ist dieser Jesus Christus, der ist herabgekommen. Ja, und ich habe mir es verdeutlicht, habe gedacht, okay, Leute, die aus dem kirchlichen Bereich kommen, ich komme ja ursprünglich aus der Landeskirche, wenn man jetzt die landeskirchlichen Feste wirklich feiert, die wir ja auch feiern, dann hat man genau diese Abfolge. Man hat Weihnachten, als Jesus als Kind auf diese Erde kam, er erniedrigte sich, wurde Mensch. Dann hat man Karfreitag, Jesus erniedrigte sich noch mehr, wurde ans Kreuz geschlagen und dann in die Tiefen der Erde gelegt, sozusagen. Er ist gestorben, am Ostersonntag auferstanden und dann kommt Himmelfahrt, was ja bald kommt, was wir ja gar nicht so feiern. Und hier kommt Himmelfahrt, ist hier der entscheidende Punkt. Er ist in den Himmel hinaufgefahren und nur weil er da hinaufgefahren ist, kann Pfingsten passieren. Nur weil er jetzt im Himmel ist, kann Pfingsten passieren und er kann uns Geschenke machen. Er hat uns mit dem Heiligen Geist beschenkt. Also das Kirchenjahr, wenn man das bewusst lebt, ist es schon eine große Hilfe, um auch immer wieder das Evangelium und das Wort Gottes zu verstehen. Also es ist eindeutig klar, wer der Geber der guten Gaben ist. Das war eigentlich der erste Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt und der wird ausführlicher. Der heißt, der Zweck geistlicher Gaben ist Dienst und Wachstum im Glauben. Also der Zweck geistlicher Gaben ist Dienst und Wachstum im Glauben. Da habe ich keine Folie, kann man aufschreiben oder später nachlesen. Und wir lesen jetzt mal die Verse 11 bis 14. Das ist ein größerer Abschnitt. Da heißt es, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde oder der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und unserem Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, da steht in einer Übersetzung, dass wir zu einem reifen Mann werden, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Und 14, nochmal sehr wichtig, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Also ganz wichtige Warnung von Paulus hier an die Epheser. Und damit müssen wir uns ein bisschen eine Weile beschäftigen. Hier gibt es ja eine kleine Gabenliste, wenn man so sagen will. Da werden 5 Personenkreise genannt, 4 oder 5 Personenkreise. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die der Gemeinde gegeben wurden. Und ist ja eigentlich ganz eine kleine, ist ja eine beschränkte Anzahl. Gell? Das ist aber die Anzahl der Gruppen von Menschen, die dazu helfen und geholfen haben und helfen sollen, dass Gemeinde gebaut wird. Dass Gemeinde gegründet wird und dass Gemeinde gebaut wird. Da kommen wir gleich noch weiter zu. Und es gibt noch 4 weitere Listen, Gabenlisten im Neuen Testament. Wäre interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Das können wir heute nicht machen. Im 1. Korinther Kapitel 12 gibt es zwei Listen, in Römer 12 gibt es eine und auch der Petrus hat in seinem ersten Brief, 4. Kapitel leider auch eine Liste gemacht. Es gibt also insgesamt 20 Gaben, die da genannt werden. Und ich bin sicher, es gibt noch viel mehr. Es ist nicht erschöpfend, aber damit kann man schon mal sich beschäftigen. Damit könnte man sich schon mal auseinandersetzen. Und gucken wir uns erst mal die Apostel und die Propheten an. Weil das ist für uns doch ein bisschen fremd, hier in unserer zumindest Gemeindekultur, ein bisschen fremd, obwohl wir in der Vergangenheit oftmals Prophetiekonferenzen gemacht haben, sage ich gleich auch zu Prophetie ein bisschen was. Erstmal zu den Aposteln. Wer kennt noch Apostel, lebende Apostel? Ja, eher nicht so. Gut, man könnte heute sagen, manchmal die Missionare kann man auch als Apostel bezeichnen. Also, weil es ein einfach, Apostel heißt ja einfach, ich bin Gesandter. Ein Abgesandter von einem Auftraggeber, der schickt mich irgendwo hin und deshalb mache ich das. Mehr bedeutet es erstmal gar nicht. Also, so wird das Wort auch im Neuen Testament ab und zu gebraucht. Also, Brüder, die zum Beispiel aus Korinth Geldsammlungen nach Jerusalem bringen sollten, werden Apostel genannt, waren aber keine Apostel im Sinne, über die wir jetzt hier reden. Ja. In unserem Text geht es ja um die Apostel, um die 12 Apostel. Ja, Judas wurde ja ausgetauscht, nachdem er Jesus verraten hat. Und dann noch Jakobus, der Bruder von Jesus, wird auch noch Apostel genannt und natürlich Paulus selbst. Ja, das sind eigentlich die Apostel, um die es geht. Und die leben alle nicht mehr. Die leben alle nicht mehr. Und diese Apostel waren ja dazu da, um die Grundlage der Gemeinde zu legen. Und jetzt die Gemeindefeier, da war ich nicht dabei, da ging es aber eben gerade um Apostelgeschichte 2, 42. Man blieb beständig eben auch in der Apostellehre. Also die Apostel sind heute noch gegenwärtig, durch die Apostellehre, durch das Neue Testament. Deshalb sind sie gegenwärtig. Also sie sind sehr wichtig. Und wenn man im Epheserbrief Kapitel 2 liest, nach Kapitel 3 kommt es nochmal, in Epheser 2, da steht im Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und jetzt kommt's: erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Also da ist sozusagen, das sind diese Apostel und diese Propheten, die die Grundlage der Gemeinden waren damals und auch heute unsere Grundlage sind, obwohl es Apostel, leibliche Apostel in diesem Sinne nicht mehr gibt. Ja, jetzt könnte man noch was sagen zur neuapostolischen Kirche, aber das will ich jetzt nicht sagen, die gibt es ja. Hat eine andere Lehre in der Beziehung. Also Apostel in diesem Sinne gibt es heute nicht mehr. Ja, dafür haben wir das Wort Gottes. Kommen wir jetzt zu den Propheten. Das ist ein bisschen anders, obwohl es die Propheten in dem ursprünglichen Sinne, wie wir es eben gerade gelesen haben, als Grund der Gemeinde, die gibt es auch nicht mehr, die damaligen Propheten. Und die Propheten wurden im Alten Testament Sprachrohr Gottes genannt. Oder sie sitzen im Rat des Herrn. Also sie waren Sprecher Gottes. Und Gott hat ihnen direkte Offenbarung gegeben. Und in diesem Sinne gibt es heute auch keine Prophetie mehr. Ja, weil all das, was Gott uns offenbaren wollte, hat er in seinem Wort getan. Es gibt keine neuen Offenbarungen mehr in diesem Sinne. Das heißt also, in diesem Sinne existiert kein Prophetendienst mehr heute. Und das ist gleich wie mit dem Aposteldienst. Und ich habe hier noch eine Stelle aus der Apostelgeschichte 1, Kapitel 13. Nochmal, um das zu bestärken, dass es damals viele Apostel und Propheten gab. Also viele Propheten gab, Apostel gab es nur, die ich genannt habe. Da steht in Apostelgeschichte 13, Vers 1, es waren aber in Antiochia, das war die erste heidnische Gemeinde eigentlich da so in dieser Region, in der Gemeinde Propheten, es gab in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas, Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene und Manaen, der mit den Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Also sogar Paulus oder Saulus wurde damals, obwohl er Apostel war, auch zu Propheten und Lehrern gerechnet. Also die waren damals nicht dogmatisch und haben gesagt, oh, es gibt, du kannst nur das und du darfst nur das und du darfst nur das, sondern das war ein bisschen fließend. Man hatte unterschiedliche Begabungen, man hat unterschiedlich gearbeitet. Es wurde nicht so stark in diesen Ämtern gedacht, wie wir das heute gewohnt sind von Kirchen, von Strukturen. Und es gibt noch einen Punkt, der die Propheten richtig einordnet. Das ist in der 1. Korinther Kapitel 14. Da in Korinth gab es ja viele Propheten, gab es ja viel Zungenreden, gab es ja viele Gaben, da war ja immer was los, gab es auch viele Propheten. Und da schreibt Paulus den aber, wenn einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, das, was ich euch schreibe. Wer aber das nicht anerkennt, der wird auch nicht anerkannt. Also Paulus schreibt ganz klar, wer als Prophet über die Apostellehre hinausgeht, das ist ein falscher Prophet. Das geht nicht. Ja, kann man nachlesen in der 1. Korintherbrief Kapitel 14. Also Propheten waren wie Apostel in der frühen Kirche absolut notwendig, weil es gab keine geschriebene Bibel und alles, was entstanden ist, was gepredigt wurde, wurde mündlich weitergegeben. Das ganze Wort Gottes wurde mündlich weitergegeben und dazu brauchte man diese geisterfüllten Menschen. Genau. Wie sieht es denn heute aus mit der prophetischen Rede und der prophetischen Gabe? Hat mal schon jemand von euch Propheten erlebt? Oder Prophetie? Traut sich keiner, doch. Hab schon erlebt, ja. Aus der Schrift, genau. Prophetie. Also Prophetie bedeutet eigentlich, oder bedeutet nicht, muss man erst sagen, was ist Prophetie? Prophetie ist keine Spekulation über die Zukunft. Das ist Prophetie nicht. Es ist keine Spekulation über die Zukunft. Sondern es ist Gottes Wort in die aktuelle Situation gesprochen von Menschen oder von Gemeinden oder von auch Völkern. Also die alttestamentlichen Propheten haben ja immer, waren ja oft Gerichtspropheten, die haben ja oft gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann kommt das und das. Wendet euch davon ab, geht herum. Haben wir eben auch gesungen hier, wir wollen nicht Idols, ja, das heißt Götzen nachjagen oder sowas. Ja. Und wir lesen es im Neuen Testament, in der Offenbarung, die sieben Sendschreiben, würde ich sagen, sind typische prophetische Aussagen. Da ist Ephesus ja auch eine der Gemeinden davon, da sagt der Geist den Gemeinden, passt auf, so und so ist es bei euch, das ist der Ist-Zustand und wenn ihr so weitermacht, dann geht es böse aus. Also kehrt um, tut Buße und das, was macht ihr gut und er geht weiter. Also das ist schon ganz klar Prophetie, dass man sagt, so wird das Wort Gottes angewendet. Ja, auf die richtige Situation. Und es gibt natürlich auch neuzeitliche Propheten. Also einer meiner, den ich am liebsten immer oft gelesen habe, das ist Francis Schaeffer. Also Francis Schaeffer ist ist schon lange verstorben, seit 40 Jahren vielleicht, ein amerikanischer Theologe, hat lange in der Schweiz gelebt und der hat uns Evangelikalen, will ich mal sagen, immer gesagt, auf welcher Spur wir sind und wo wir landen werden, wenn wir so weitermachen. Vor allem seinen amerikanischen Geschwistern, aber uns natürlich auch. Und er hat etliche Bücher geschrieben und das eins, was ich als junger Mensch gelesen habe, hieß Die Anpassung, ja, die große Anpassung. Und wenn man das liest, dann muss man sagen, jo, alles, was der da 1980 oder 82 geschrieben hat, ist alles so gekommen. Das ist alles so gekommen und er hat davor gewarnt. Ja, das war ein prophetischer Mensch gewesen, das muss man schon so sagen. Und sowas gibt es heute schon auch noch. Ja. Also Prophetie ist nichts Spektakuläres und auch nichts Geheimnisvolles, sondern Gottes Wort in bestimmte Situationen und bestimmten Menschen hineingesprochen, Gemeinden hineingesprochen, um Gemeinden und Gläubige aufzubauen oder sie eventuell von einem falschen Weg zu bewahren. Sagen, wenn du so weitermachst, wird es so und so ausgehen. Ja, das ist prophetische Rede, weil man dann weiß, Gottes Wort angewendet. Ja. Gut, Prophetie. Gibt es noch viel für zu sagen? Machen wir einen Schritt weiter, gehen wir zu den Evangelisten. Die Evangelisten, das ist interessant, die gibt es als Gruppe im Neuen Testament gar nicht. Das ist ja schon komisch, gell? Das ist schon strange. Obwohl das ganze Neue Testament ist ja eine Evangelisation. Es ist ja evangelisieren pur. Überall wird das Evangelium verbreitet, das Evangelium wird verkündigt. Aber wirklich Evangelisten gibt es zweimal. Das eine ist der Philippus, der den Kämmerer aus dem Morgenland sozusagen das Evangelium anhand von Jesaja erklärt und ihn dann tauft. Und das zweite ist der Timotheus. Da schreibt Paulus mal Timotheus, Timotheus, hier hab keine Angst, tu das Werk eines Evangelisten. Sonst gibt es sie nicht. Sonst gibt es viele Menschen, die evangelisieren. Und von daher würde ich auch sagen, auch Evangelisten, das gibt es heute auch noch. Die gibt es heute auch noch, genau wie im Neuen Testament. Bekannteste Evangelist der Welt? Billy Graham, genau. Kommt spontan von den Älteren unter uns. Weißt du, Billy Graham war wirklich ein begnadeter Evangelist. Ist mit 100 Jahren gestorben. Und 1993 war es das letzte Mal in Deutschland mit einer, ja, damals Prochrist, mit Prochrist, genau, das weiß ich noch in Essen. Und danach war Ulrich Pazani der Evangelist, das sind auch ein begnadeter Evangelist und so. Und es gibt sicher noch viele Evangelisten im Kleinen und im Großen, da bin ich ganz fest von überzeugt. So. Das haben wir jetzt geschafft, diese drei Personengruppen mehr oder weniger. Jetzt kommen natürlich für uns die Wichtigsten. Das sind die Hirten und Lehrer. Die gibt es nämlich jetzt auch. Also Menschen, die besonders zum Hirtendienst und zum Lehrdienst von Gott befähigt worden sind. Und wo finden wir die denn? Also eben hatte ich mal ein Beispiel gelesen aus der Gemeinde in Antiochia, da gab es Hirten und Lehrer. Also dazu gibt es auch wieder eine biblische Aussage aus der Apostelgeschichte 20. Da geht es um die Ältesten aus Ephesus, also genau um die Menschen, an die Paulus auch hier geschrieben hat. Ja, da Kapitel 20 Apostelgeschichte ab Vers 28. Da hat Paulus ist auf seiner Reise nach Rom und wird dann gefangen genommen und kommt dann auf einer Reise nach Jerusalem, wird dann gefangen genommen und kommt dann nach Rom, wo er den Brief er jetzt schreibt. Und auf dem Weg nach Jerusalem sagt er, ruf mir mal die Ältesten aus Ephesus, ich muss dir noch was mitgeben. Auf den Weg. Und dann gibt er ihnen was mit und er schreibt dann, oder er sagt ihnen das ja dann, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Also hier sehen wir, wozu die Ältesten aus Ephesus aufgerufen werden. Sie werden aufgerufen, Lehrer zu sein, Hirten zu sein. Und sie sollen die Gemeinde davor bewahren, irregeführt zu werden. Ja. Also sie sollen die Gemeinde schützen vor Gefahren von innen und von außen. Beides ist möglich, innen und außen. Und manchmal ist innen gefährlicher als außen. Das muss man auch dazu sagen. Nenne ich gleich nochmal ein Beispiel zu. Und jetzt kommen wir zu unserem Text zurück. Weil da steht ja genau das Gleiche in Vers 12. Ja. und 13, 14, da steht ja in Vers 12, Kapitel 4, Epheserbrief, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, dass der Leib Christi auferbaut wird. Dann in Vers 13 kommt, dass sie reif werden. Und dann in Vers 14 kommt, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff und so weiter. Wir dürfen uns nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen. Aber genau das, was er den Ältesten da in der Apostelgeschichte gesagt hat, steht hier im Epheserbrief genauso drin in dem Kapitel 4. Das heißt also, durch den Dienst der Gemeindeleitung, und ich kann das ja jetzt, es ist gut, ich kann das ja frei sagen, weil ich nicht zur Gemeindeleitung gehöre oder nicht mehr. Das ist immer schwierig, wenn die Gemeindeleitung das selbst sagt. Also die Gemeindeleitung ist dazu da, dass wir unsere Gaben entdecken und in der Gemeinde einbringen. So ist eine ihrer Hauptaufgaben. Es gibt noch andere Aufgaben, das ist aber eine ihrer Hauptaufgaben. Das heißt, wir sollten als Gemeinde immer darauf aus sein, unsere Gaben entdecken zu wollen, mit der Gemeindeleitung darüber zu sprechen, was habe ich für Begabungen und wo kann ich sie einbringen zum Aufbau der Gemeinde. Das ist eigentlich die Aussage schon. Ja. Und dann ist ja die Frage, welche Gabe habe ich gekriegt? Denn jeder hat ja mindestens eine gekriegt. Also mindestens eine, wahrscheinlich ja mehr. Und es kann auch keiner sagen, ich kann nichts, ich habe nichts gekriegt. Dann wird man sagen, gut, dann lügt Jesus ja, weil er hat ja gesagt, ich habe allen Gaben gegeben. Wieso sollst du keine haben? Das kann doch gar nicht sein. Also Frage, welche Gabe habe ich, ist eine Frage, oder welche Gaben habe ich, wo bringe ich sie ein im Reich Gottes, zum Aufbau der Gemeinde, zum Aufbau des Reiches Gottes. Vielleicht hat man sich auch nie Gedanken darüber gemacht, ja. Weiß nicht, wie es in unserer Zeit heute ist. Als ich jung war, oder immer in den 80er, 90er, weiß ich nicht, da gab es ja schon richtige Gabenbewegung, will ich mal sagen. Die Gaben des Geistes für den Gemeindebau waren ein Buch. Es gab Gabentests, es gab verschiedene Sachen hat man gemacht und so weiter, um seine Gaben zu entdecken. Man ist da ein bisschen vom Pferd runtergefallen, weil man dann gedacht hat, okay, Gaben sind immer das, was mir nur Spaß macht und wo ich mich gut fühle. Und andere Dinge kann ich halt gar nicht machen. Das ist natürlich nicht so gut, weil man kann ja viele Dinge auch machen, auch wenn man die Begabung denkt, ich habe die Begabung gar nicht dazu. Also welche Mutter oder Ehefrau sagt so, ich habe die Begabung jeden Tag zu spülen oder das zu machen? Ich meine, macht man halt. Ja, also gibt viele Dinge, die macht man halt. Da braucht man keinen Auftrag oder keine Begabung zu. So, die einen machen es lieber, die anderen nicht so gern. Aber es genau, also Gabe habe ich. Und das muss ich halt rausfinden, wo das ist. Denn es ist klar, da steht ja drin, durch Dienen wird man geistlich wachsen. Also durch Dienen wird man geistlich wachsen. Und das stimmt. Also ich habe das in meinem persönlichen Leben erlebt, das werde ich gleich auch nochmal ein Beispiel nennen. Weil wir werden ja wiedergeboren als gläubige Menschen und sind Babys. Also wir haben ja wieder ein neugeborenes Baby. Und wir haben viele Babys hier und Menschen, die zum Glauben kommen, sind Babys. Wir sind Babys im Glauben. Und dann ist ja die Frage, wie wird aus einem Babychrist ein reifer Christ? Wie wird es denn? Also hier ist die Antwort Dienst. Sag ich mal, eine Antwort auf jeden Fall ist Dienst. Und ein reifer Mensch, der lässt sich ja nicht so leicht aus der Bahn werfen oder von irgendwelchen Dingen so, ja, so stark beeinflussen oder wirft doch nicht so schnell das Handtuch, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Das macht ja ein reifer Mensch nicht. Und gedacht, was macht denn einen reifen Menschen aus? Ich habe ein paar Beispiele mir aufgeschrieben. Ich habe gesagt, gut, ein reifer Mensch übernimmt Verantwortung für sein Denken, sein Handeln und seine Entscheidungen und auch für seine Fehlentscheidungen. Dafür übernimmt ein reifer Mensch Verantwortung. Das ist eine ganz klare Sache. Ja. Ein reifer Mensch hält sich nicht für den Mittelpunkt des Universums. Das machen Babys. Also Babys, das ist ja klar, die sagen, befriedige meine Bedürfnisse jetzt und zwar sofort. Und wenn du das nicht machst, dann schreie ich dich so lange an, bis du das machst. Ja, und da gibt es ja auch immer mehr Menschen von, muss man ja auch sagen, ja, die das machen. Ja. Also das ist kein reifer Mensch. Ein reifer Mensch macht das nicht. Der weiß, ich bin nicht der Mittelpunkt des Universums, ist so. Ein reifer Mensch ist kritikfähig und kann sich korrigieren lassen. Und er kann auch einen Rat annehmen. Ja. Und ein reifer Mensch kann um Vergebung bitten und kann auch Vergebung empfangen, kann das auch tun. Ein reifer Mensch wird nicht von seinen Emotionen beherrscht. Ist ja heute auch so oft mal so. Ja. Emotionen sind da, sind gut, sind wichtig, aber sie sollen nicht mein Leben beherrschen. Das ist nicht so. Jesus soll mein Leben beherrschen. Das ist schon ein Unterschied. Ein reifer Mensch stellt sich Herausforderungen. Er sagt nicht, okay, ich gehe mal den Weg des geringsten Widerstandes und möglichst keine Schmerzen und was auch immer. So, das macht ein reifer Mensch nicht. Er sagt, gut, das muss getan werden, das wird, kann auch ein bisschen wehtun, aber ich mache es. Ja, es sind Herausforderungen, muss man ins Auge blicken und anpacken. Und ein reifer Mensch ist Realist und er weiß, dass das Leben Höhen und Tiefen hat. Wer denkt, es geht von Höhe zu Höhe, das ist ein, er hat Illusionen, aber es ist kein Realist. Das ist ein Höhen und Tiefen. Da könnte ich noch endlos weitermachen, aber das will ich jetzt mal auf die Gemeinde beziehen. Das heißt, in der Gemeinde geschieht der Reifprozess durch Dienst. So verstehe ich das. Reifprozess geschieht durch Dienst. Also nicht durch Konsum, sondern durch Dienst. Da lernt man geistliche Verantwortung. Man wird ermutigt, wenn man in einem Dienst ist und man wird auch kritisiert. Ich habe lieber das Wort Feedback. Feedback gefällt mir besser, das heißt Rückmeldung. Ich gebe jemandem, bist du offen für eine Rückmeldung? Und dann kann man ja ganz nett sagen, was man denkt, auch wenn es vielleicht eine Kritik ist. Ich gebe ein Beispiel aus meinem langen Leben und da habe ich viel daraus gelernt. Da war ich ein junger Mann, das war noch nicht in 1980, ein junger Mann, ich habe meine erste Predigt gehalten. Ich war Anfang 20, in einer kleinen Gemeinde, die haben gesagt, oh ja, du kannst doch mal, mach das doch mal. Damals hatte ja ein Pastor 4, 5 Gemeinden, da waren öfter mal Brüder dran. Und ich fühlte mich stolz wie Bolle und dachte, das mache ich. Gell? Und ich habe es gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, um was es ging. Und danach dachte ich, oh, jetzt sind doch alle sicher, sind das alle toll. Und dann bin ich da so durchgegangen und die meisten Geschwister waren ja auch nett und freundlich und so, guter Anfang und was weiß ich alles so. Und er kam mich in die letzte Reihe und da saß ein alter Bruder und er sagte zu mir, hättest du die Zähne beim Reden auseinander gemacht, hätte ich was verstanden. Das war schon so ein Tritt in die Magengrube und ich muss sagen, in mir schwankte es, werde ich jemals wieder auf eine Bühne gehen? Also werde ich jemals wieder sowas machen oder mache ich das anders? Und ich muss sagen, ich habe das dann anders gemacht und danach, wenn ich Senioren besucht habe im Altenheim, im Gemeindepraktikum, dann haben die ja Predigten gehört über Kassette damals noch. Gell? Ich weiß nicht, ob sie was vom Inhalt verstanden haben, aber sie haben jedenfalls gesagt, Manfred, du bist der Einzige, den man wirklich gut versteht. Ja, das System. Die Kritik, die vor über 40 Jahren da war, ist mir immer noch sehr präsent, also das muss ich schon sagen, die hat geholfen, die hat echt geholfen. Es war nicht mitfühlend, nicht empathisch, nicht in Liebe, das war das alles nicht. Und trotzdem hat es geholfen, weil der Geist Gottes hat bewirkt, zu sagen, gut, da könnte was dran sein, gell? Da könnte ja was dran sein. Und da war was dran. Also das war eine wichtige Sache, die ich damals erlebt habe. Und man lernt dann ja auch, dass Dienste getan werden müssen, wie sonst auch immer, und nicht immer nach Lust und Laune oder sowas. Man macht den Dienst gern, aber man macht den auch nicht immer gern. Und so ist das ja. Und da wird man aber reif. Wenn man das macht, dann wird man reif. Dann handelt man nicht nach seinem eigenen Lustprinzip. Dann macht man das so. Ja. Und dann muss ich mich natürlich mit dem Wort Gottes beschäftigen, um ja, aus dem Wort Gottes heraus, aus dieser Kraft heraus auch dienen zu können und nicht aus meiner eigenen Kraft heraus. Und wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, dann gewinne ich eigene Überzeugungen. Und dann werde ich nicht hin und her geworfen von Menschen, die mich vielleicht in die Irre führen wollen. Und jetzt gibt es nochmal eine Gewissensfrage, auf die keiner eine Antwort geben muss. Wer kennt das Buch Die Hütte oder ein Film? Guck, genau. Also, ich sage gleich, wie es zu bewerten ist. Bei Amazon schreibt, bewirbt dieses Buch, also ist schon 10 Jahre alt oder sowas, bewirbt dieses Buch und sagt, es ist das meistverkaufte Buch über Gott nach der Bibel. Auwei, auwei. Das ist richtig. Auwei, auwei. Und da gab es Streit unter Menschen und Entzweiungen unter Menschen, weil viele sagten, das ist ein tolles, das ist ja so super, das ist ja so toll. Und eigentlich ist das Urteil, kann man noch länger begründen, über dieses Buch und diesen Film ist, das ist reine Esoterik für Christen. Hat mit dem Gott der Bibel nichts zu tun. Da muss Jesus nicht sterben, Gott vergibt sowieso, das ist alles, wir haben uns alle lieb, alles wird gut. So ungefähr. Ja. Aber klar, und da hat man erlebt, wie viele Menschen sagen, gut, das ist für mich eigentlich wie Gottes Wort. Ja. Und man sagt, das widerspricht eigentlich Gott. Gut, wie gesagt, so wird es eingeordnet. Da kann man auch vieles drüber lesen, wie es eingeordnet wurde. Jetzt kommen wir zum Schluss, die letzten beiden Verse. Das Ziel der geschenkten Gaben ist Auferbauung der Gemeinde in Wahrheit und Liebe. Ja, all das hat Gott uns ja gegeben. Hat ja einen Sinn, das Ganze, hat ja ein Ziel. Da lese ich die Verse 15 und 16 noch. Da ist es. Also anstatt, dass wir sollen keine kleinen Kinder mehr sein, sondern stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Also hier wird nochmal deutlich, dass wir ganz und gar von Christus abhängig sind. Er ist das Haupt der Gemeinde, ihm sollen wir ähnlicher werden und das Ziel des Ganzen, was wir eben gehört haben, ist eben, dass die Gemeinde auferbaut wird. Und ihm verdanken wir unser Wachstum für unser Leben und dieses Wachstum, das hört auch nie auf. Ich habe mal mit einem Menschen, Bruder, weiß ich nicht so, mal gesprochen, der früher auch hier zur Gemeinde gehört. Das ist aber schon etliche Jahre her. Und da haben wir über Wachstum und so gesprochen. Und wie sollen wir wachsen? Da sagte er, was soll das denn alles mit Wachstum, Wachstum? Ich bin doch schon so lange Christ. Ich gehe zur Bibelstunde und den Gottesdienst, fertig. Und dann denke ich, ja gut, das kann man ja machen. Aber Gott ist immer auf Wachstum ausgelegt. Er ist auf Wachstum ausgelegt. Egal wie alt ich bin, er ist immer auf Wachstum ausgelegt, dass ich geistlich ihm ähnlicher werde, geistlich wachse, ihm näher komme. Das ist das Ziel. Das ist immer das Ziel. Und dazu dient das Dienen. Dazu dient das Dienen, dass wir das tun, die Gaben einsetzen, die er uns gegeben hat. Dann werden wir wachsen. Und da gibt es auch nichts, was zu gering ist oder was man sagen kann, ja gut, das ist ja viel weniger wert oder so. Das gibt es nicht im Reich Gottes. Das gibt es gar nicht. Und wir lesen ja auch hier, dass es unterschiedliche Maße gibt. Also der eine hat viel, der andere weniger oder was auch immer. Und das weiß Gott ja alles. Jesus weiß das ja, in welcher Lebenssituation wir sind. Das weiß er ja. Er weiß ja, ob wir Familie mit kleinen Kindern haben oder ob wir krank sind oder ob wir im Vollbesitz unserer Kraft. Das weiß der ja alles. Und er weiß ja auch,
welche Gaben er dir und mir gegeben hat.
Ja, das weiß er auch.
Und er verlangt ja von uns nichts, was wir nicht können. Und er verlangt auch nicht, dass wir aus uns Haus heraus irgendwie was vollbringen, was wir nicht können.
Mir fiel ein alter Spruch ein, weiß gar nicht, ob der heute noch verstanden wird. Da hat mal einer gesagt, Jesus macht keinen Einbeinigen zum Briefträger in Sibirien.
Muss man drüber nachdenken, gell?
Und den Spruch habe ich mir auch behalten. Ist ja interessant. Ja, das sollte eigentlich aussagen, Gott verlangt von mir nichts Unmögliches. Oder das macht er nicht. Gott ist ja nicht verrückt.
Also Gott ist ja wirklich der größte Realist, was uns betrifft, also größer Realist als wir selbst über uns.
Das macht Jesus ja nicht. Ja, er erwartet ja nicht, das zu tun, was wir nicht können, sondern er erwartet, dass wir das tun und ihm da gehorsam sind und das einsetzen, was er uns gegeben hat. Das erwartet er allerdings. Also er hat natürlich Erwartungen an uns, aber keine unrealistischen und so, ja. Und deshalb gebe ich jetzt am Ende nochmal drei Fragen. Die eine habe ich schon mal zwischendurch gestellt. Die können wir uns hier nochmal angucken. Nochmal die Überschrift eben, der erhöhte Christus hat allen Gläubigen Gaben gegeben, damit wir durch Dienen geistlich reif werden und seine Gemeinde dadurch wächst und aufgebaut wird. Und dann drei Fragen dazu. Weißt du, womit Jesus dich begabt hat? Weißt du, wo er dich gebrauchen will? Und wie kannst du selbst wachsen und beim Bau der Gemeinde helfen? Und die klare Auftrag ist natürlich, wenn ich eine der Fragen mit Nein beantworte oder sage, bin mir unsicher, kann ja alles passieren, ist ja auch nicht schlimm. Aber dann ist doch meine Aufgabe, die mal sagen, zur Gemeindeleitung zu gehen, zu sagen, gut, ich kenne gar nicht meine Aufgaben, meine Gaben, die kenne ich gar nicht. Also ich wollte das aber gern rausfinden. Wie können wir dann das herausfinden? Wollt ihr mir nicht mal dabei helfen? Und das, finde ich, ist die richtige Art und Weise, wie wir als Gemeinde leben sollen. Nicht, dass wir darauf warten, dass die Gemeindeleitung Aufrufe startet, Appelle startet, wir brauchen da Leute, wir brauchen da Leute, wir brauchen da. Das ist eigentlich nicht richtig, sondern eigentlich ist richtig, dass ich als gläubiger Mensch sage, ich will geistlich reifen, wachsen. Wo kann ich das tun? In welchem Dienst kann ich das tun? Wie kann ich das tun? Ja, das ist das Ende der Predigt und möchte ich gerne noch mal mit uns beten und möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, du bist der Geber aller Dinge und du hast uns alle mit Gaben beschenkt, Herr, überreich beschenkt. Das ist wirklich verrückt. Und wie oft lassen wir doch unsere Gaben irgendwie verkümmern oder lassen sie irgendwo liegen oder ja, beachten es nicht, legen sie in die Ecke. Und machen uns ein bequemes Leben, Herr, weil wir denken, es geht ja auch so. Und es stimmt, Herr, alles geht auch so. Und doch willst du, dass wir geistlich reif werden, dass wir erwachsen werden im Glauben, dass wir nicht von irgendwelchen Lehren oder Büchern irgendwelche Dinge von dir weggebracht werden, sondern dass wir dich erkennen als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, ja, der uns liebt und uns beschenkt vom Himmel her. Wir danken dir dafür und beten um deinen Segen, Herr. Amen.